Servus und hallo, hier ist der Alex und das ist der Podcast Wege aus der Sucht. Hier geht es um Sucht, Suchtdruck, Konsum, Konsumkompetenz aufbauen, Gespräche, Interviews und vor allen Dingen Wege aus der Sucht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu Wege aus der Sucht mit der Jana
und dem Alex
und dem Devin. Jo, wir sind heute nicht das erste Mal zusammen. Der Devin ist nämlich derjenige, der komplett von mir geschrottet worden ist. Also nicht der Devin, sondern die Aufnahme, die mega genial war. Und ich habe auch gesagt, ich möchte mich da gerade nochmal bedanken. Der Devin, der war da der gelassenste von allen und hat dann gemeint, so mehr oder weniger, ja, cool, können wir ja nochmal machen, hab eh Bock. Tiefenentspannt und einfach nur positiv drauf reagiert. Das hatte ich so, das Gefühl.
Ne? Berufskrankheit.
Okay. Also trotzdem nochmal ein herzliches Danke aber dafür, ne? Weil es war schon ein recht geiles Gespräch. Und starten wir doch gerade wieder so rein, dass wir unsere Zuhörer mitnehmen können. Magst du uns ein bisschen was erzählen? Magst du dich so mal grob vorstellen?
Ja klar, voll gerne. Erstmal schön, dass es geklappt hat, dass wir hier jetzt wieder sitzen. Ich bin der Devin. Ich bin 26 Jahre alt. Kennt ihr das? Oh Mann, das muss ich echt überlegen, wie alt ich bin.
Das kenne ich.
Oh Mann.
Das kenne ich.
Ich bin 26.
Das wird noch schlimmer, Devin.
Oh nein.
Doch, doch.
Wo führt das noch hin?
Ja.
Genau, ich bin Devin nochmal. Ich bin 26 Jahre alt. Bin inzwischen Yogalehrer. Bin gerade dabei, großes Kapitel gerade für mich, den vollständigen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Mhm. Und ja, das ist gerade das, was mich auch am meisten beschäftigt, sodass ich gerade den Schritt von der Anstellung als noch Elektriker auf Teilzeit und dem Ganzen mit dem Yoga-Lehrer und dem Coaching Teilzeit voll in die Selbstständigkeit gehe. Und ja, darüber haben wir uns ja hier jetzt auch kennengelernt, über meine Arbeit online, über mein Instagram-Profil. Ja. Ich arbeite hauptsächlich mit suchtkranken Menschen zusammen, vor allem mit Männern. Und das Ganze mache ich, weil ich eben auch selbst eine ganze Weile abhängig war und mich da in einer ganz anderen Welt umtrieben habe, als ich mich jetzt umtrieben habe und damals auch bei weitem nicht so entspannt und gelassen war, wie wir vorhin gesagt haben, wie ich jetzt bin.
Da würde ich auch gern direkt reingrätschen und würde dem Kapitel doch ein bisschen Zeit widmen gern wollen, wenn du möchtest, die Zeit, wo du halt noch am Konsumieren warst. Magst du da mal so einen Rahmen uns geben?
Ja, voll gerne. Deswegen sind wir auch hier.
Auch.
mitunter, ne?
Unter anderem, ja.
Wo fange ich an? Ich würde mal anfangen, wie es sich so ein bisschen angebahnt hat tatsächlich, ja. Mhm. Meine ersten Begegnungen so mit dem Thema Sucht waren bei mir schon im sehr, sehr, sehr jungen Alter, weil das Thema durch die Familie einfach durch eine Spielsucht in der Familie sehr präsent war und sich dadurch auch einfach die Familie halt gespalten hat und ich einfach in sehr, sehr jungen Jahren damit konfrontiert war. Ich glaube, das hat mich auch mein ganzes Leben lang geprägt, auch wenn ich mit 2-3 Jahren nicht bewusst mitbekommen habe, was da abging. Wir nehmen das ja alles unterbewusst auf und das hat mich dann schon in so eine Richtung gebracht.
Aber es war nicht der Papa.
Ja, doch, tatsächlich.
Ja, okay, näher geht's ja dann gar nicht, ja.
Genau, das war der Papa. Mhm. Und das könnte man dann sagen, war ein Zufall, dass ich dann irgendwie mit, ich glaube, 4-5 Jahren, was auf der zweiten Hochzeit meines Vaters, die Sektpullen leer getrunken habe und da meinen ersten Vollrausch hatte. So. Mhm. War ein Zufall, sicher, kann man aber vielleicht auch sagen, dass da irgendwie der Bezug schon zum Alkohol da war und zu den Drogen irgendwie und zu dem Thema. Weiß ich jetzt nicht.
Das hat dich zumindest so weit umgeben, dass du ja die Möglichkeit hattest, sowas zu machen, ne? Also
ganz genau.
Das ist ja auch schon mal aussagekräftig über dein Umfeld erstmal so.
Ja, es war ein Versehen auf der Hochzeit. Ich habe das Sekt-O-Glas mit den Sektgläsern und so weiter irgendwie vertauscht und die waren alle orange und ich habe einfach die Gläser leer getrunken und dann war der kleine Junge da betrunken. Was aber sicher kein Zufall mehr war, war, dass ich mit, jetzt muss ich überlegen, ich bin mir da immer unsicher mit dem Alter genau. Ich war auf jeden Fall noch in der Grundschule, als ich angefangen habe zu rauchen. Mhm. Also ich muss 8 Jahre gewesen sein. Ich habe damals mit den Älteren abgehangen. Es waren ein paar Russen aus dem Ort, so ein paar Weißrussen, glaube ich, irgendwie Kasachen waren das, ja. Mhm. Mit denen war ich da unterwegs. Die waren alle so 4, 5, 6 Jahre älter als ich und haben dann da irgendwie, wie sie halt sind, mit 15, 16 angefangen zu rauchen. Und da war halt der kleine 8-jährige Devin mit dabei. Mhm. Und der wollte dazugehören, was immer ein Riesenthema für mich war.
Ja.
Und der hat da mitgeraucht. Und so hat sich das ganz schnell angebahnt. Da hatte ich auch meine tatsächlich ersten Biere mit den Jungs getrunken. Und kann mich auch daran erinnern, wie ich das erste Mal meinem Papa was vorgelogen habe, dass er mir Geld wechseln sollte, irgendwie für einen Süßigkeitenautomat. Dabei brauchte ich einfach noch Geld für einen Zigarettenautomat. Damals konnte man noch ohne Personalausweis im Zigarettenautomat Zigaretten holen. Deswegen konnte der kleine Devin da mit seinen irgendwie 8 Jahren noch Zigaretten holen.
Du konntest auch damals an den Kiosk gehen und da hatte Opa dich losschicken können, dass du ihm Zigaretten holst. Da hat keiner gesagt, nö, dir gebe ich keine Zigaretten mit.
Ganz genau.
Das also da muss ich sagen, das hat bei mir aber mit 10 Jahren schon nicht mehr funktioniert. Ich habe das, ich sollte das tatsächlich mal für meinen Vater machen. Ja, ich bin noch ein gutes Stück älter als der Devin, deshalb.
Ich wollte gerade sagen, also der Jüngste hier.
Ich würde das jetzt gerne bejahen, aber dem ist nicht so.
Geil, geil, aber schon wieder fast, da haben wir uns das letzte Mal auch geil verheddert mit dem Alter.
Ja, stimmt. Ja.
Aber ich erkenne auch schon wieder diese ganzen vielen Übereinstimmungen, die wir da haben. Ne?
Ihr beiden.
Ja, ja, ich habe ja auch so extrem früh, aber erzähl ruhig weiter, Entschuldigung.
Alles gut. Und so ging das Ganze dann halt weiter. Mit 9 war dann irgendwie die Scheidung, Trennung von meinem Papa, meiner Adoptivmama. Was ein ziemlicher Schicksalsschlag für mich war. Da sind dann auch ganz viele andere Sachen in dem Kontext noch passiert.
Ziemlich zurückgezogen, als wir dann nach Hessen gezogen sind, wir sind dann umgezogen mit 12, habe ich angefangen mit dem Handballspielen und habe da irgendwie Leute kennengelernt, wo ich ein bisschen dazugehört habe und das waren halt alles Handballer, die haben alle getrunken, da wurde geraucht, da wurde getrunken und da bin ich dann voll reingefallen. Habe angefangen regelmäßig zu trinken, zu rauchen und ganz schnell kam dann das Gras noch mit ins Spiel. So, dann wurde hier und da mal gekifft. Und ein paar Jahre später kamen dann die chemischen Drogen mit ins Spiel. Ich weiß noch ganz genau, mein Dealer hat mir damals ein bisschen Pep mitgegeben und meinte so, hey Devin, probier das doch mal. Und hat mir dann so ein paar Gramm für irgendwie 5 oder 10 Euro
echt?
Mehr oder weniger geschenkt.
Okay, okay.
Einfach nur nach dem Motto, probier's halt mal aus, ne? Das ist ganz cool.
Aha.
Ich habe es natürlich ausprobiert mit 2, 3 Freunden und bin natürlich direkt dabei geblieben, weil ich super toll fand.
Aha. Aber und das sind so die Geschichten, wo ich dann eher immer skeptisch wäre, wenn man sowas hört. Aber die ist es ja wohl, das war dein Weed-Dealer quasi.
Ganz genau, ganz genau. Der hat,
ist der eigentlich hat halt wirklich mir einfach so, wie die Angstmacher erzählen auch halt, ne?
Total. Mhm. Total. Ich war ein kleiner Junge so, hab für den tatsächlich, wie gesagt, ich muss da, als es mit der Chemie losging, so 16 gewesen
krass,
sein.
Krass,
15,
krass,
16
krass.
Sowas. Und
ja, ja.
Ich sah halt aus wie ein klassischer Streber, muss man dazu sagen. Ich war auch ein Einserschüler. Also ich war immer ganz, ganz, ich wusste einfach, wie das System in der Schule funktioniert, bin da super easy durchgegangen.
Hm.
Und bin dann auch so ein bisschen Langeweile war bestimmt auch ein Treiber mit unter anderem so an das Ganze geraten. Und der hat halt in mir die Möglichkeit gesehen, so ein Junge, der zur Schulzeit mit dem Rucksack durch die Gegend fährt, den kontrolliert keiner. Und so ist es dann schnell passiert, dass ich halt eben da im Frankfurter Mannheimer Raum, so dazwischen bin ich immer hin und her gependelt, sein Zeug durch die Gegend gefahren.
Smoothie war es.
Teilweise für ihn.
Mm.
Ja, genau. Und da habe ich dafür immer ein bisschen was bekommen, so ganz klar, so ein kleines bisschen was habe ich auch immer bekommen. Und dadurch hatte ich relativ viel Kontakt mit dem und als er dann eben angefangen hat, noch mit auf Chemie umzusteigen, hat er natürlich auch mir das Ganze angeboten und da ich ihm damals auch einfach blind vertraut habe, dachte ich mir so, hey, ja, cool, geil, probier mal aus. Ich habe das Ganze auch echt nicht weiter hinterfragt.
Ja, Ja, in dem Alter glaube ich auch wirklich, dass das vielleicht sogar wirklich absolut positiv gemeint war, weil es hinterfragt seinen eigenen Konsum ja gar nicht weit genug, um ihn diesen Vorwurf machen zu können, den gerne in dieser Situation manche aus der Sache machen würden, ne? Weil der andere ist ja selbst komplett in einem Mindset, wo er total drauf ist und feiert es vielleicht auch gerade total und hat nicht diesen Hintergedanken, dich anzufixen, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Also, da waren schon ein paar komische Aktionen mit ihm und mir. Das war ja wirklich dann eine langjährige Beziehung mit Ups und Downs, muss man sagen, ja. Aber ich glaube vor allem anfangs nicht. Ich glaube, er hat einfach in mir einen Jungen gesehen, der echt nicht auf den Kopf gefallen ist, der ihn irgendwie, den er mochte und dem er eine Möglichkeit bieten wollte. So. Und das hat er wirklich aus einem guten, aus seiner Sicht guten Impuls heraus gewollt. Also, ich glaube nicht, dass er mich anfixen wollte damals, auf gar keinen Fall.
Ja.
So. Da ist viel Scheiße passiert, aber das wollte er nicht.
Das ist, ja. Hatte ich auch so im Gefühl, ne?
Ja. Und so ging das Ganze dann weiter und ich bin halt unglaublich auf den Amphetaminen dann hängen geblieben. Mhm. Ich bin unglaublich drauf hängen geblieben. Es war kurz vor meinem Abschluss, wo das Ganze losging, also so kurz vor 16. Ich war 16 mit meinem Abschluss, ja. Und als ich dann aus der Schule raus war, angefangen habe zu arbeiten, dann meine eigene Wohnung bekommen habe und dann so ganz mein eigener Herr war.
Hat dir das beim Abi auch geholfen?
Ja, ich war nicht beim Abi, ich habe nur meine mittlere Reife mit 16 gemacht und bin dann in die Ausbildung gegangen.
Mhm. Aber hat dir das trotzdem bei Prüfungen oder in so Situationen schon geholfen? Oder?
Ich habe gedacht, dass es mir hilft. Ich habe gedacht, dass es mir hilft. Das beste Beispiel ist mein Führerschein, ja. Also wie gesagt, ich habe ja gerade eben erzählt, ich bin eigentlich echt schlaues Kerlchen gewesen, ne? Ja. Der alle Prüfungen immer mit 1 und 2 bestanden hat, ohne zu lernen. Alle haben immer geguckt, David, wie machst du das? Und dann kam meine Führerscheinprüfung. Theoretische Führerscheinprüfung. Wie oft, glaubt ihr, habe ich gebraucht, bis ich da durch bin?
Die Theorie hast
du... Dreimal?
Ja.
Echt?
Wirklich, dreimal?
Beim fünften Anlauf habe ich es geschafft.
Und was war da der Haken? Oder hing's?
Dass ich einfach immer donnerdruff da reingelaufen bin. Ich habe mir den Kopf so zugezogen, dass ich dachte so, ja, jetzt bin ich wach, jetzt bin ich klar. Ich war eh nicht lange wach.
Ach so, zur Prüfung.
Ja, und dann bin ich da immer super geschissen halt eingelaufen. Mhm. Und dann ist es kein Wunder, dass ich da durch diese Prüfung durchfall. Weil ich einfach viel zu hektisch, schusselig war. Und
ja, und es ist ja so manchmal auch tricky. Die Fragen sind ja auch schon so Fallen manchmal so ein bisschen, ne?
Genau, und dann ist man nicht 18, dann ist man nicht aufmerksam, dann liest man nicht genau, sondern man ist ganz hektisch und schnell und man, ja, weiß, zack, 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 über euphorisch. Und dann geht man raus und denkt sich, was war denn das für eine Scheiße, bitte?
Und dann kriegst du das Ding zurück, Haufe Fehler, nicht mal knapp verschissen, sondern voll reingeschissen.
Und
oh Mann, das kostet ja auch Kohle, schon ne?
Ja, irgendwie auch jedes Mal 70, 90 Euro oder sowas, glaube ich, jeder Anlauf. Waren das damals. Scheiße. Also war schon nicht so cool. Dazu mein Chef im Nacken sitzen, der unbedingt wollte, dass ich einen Führerschein bekomme, damit ich dann auf die Baustellen fahren kann.
Du selbst aber wahrscheinlich ja auch, ne? Man ist da ja in dem
natürlich.
Ja. Wahnsinn.
Ja.
Und da hast du dann dich erst, hast du das dann gleich auch gerafft so, oder?
Wie gerafft?
Naja, dass durch deine falsche Herangehensweise, das so dermaßen anders erlaufen kann, wie du sonst gewohnt bist von dir?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe das Ding gemacht und habe da gar nichts drauf gegeben und dachte halt so, ist halt so, habe so weitergemacht. Habe es ja dann auch bestanden, habe meine praktische Prüfung dann auch beim ersten Mal bestanden so und habe dann gesagt, ah ja, da hatte ich nur Pech, die praktische habe ich aber beim ersten Mal bestanden. Ist schon alles gut. Läuft schon alles richtig.
Ja. Darf ich zur Führerscheingeschichte auch einen kleinen raushauen? Ich hatte auch mit 18 meine Prüfung machen müssen und ich bin die ganze Zeit schon 80er gefahren halt, seitdem ich 16 war. Und ja, ich habe mir um das Praktische nicht wirklich so Sorgen gemacht, muss ich ehrlich sein. Aber ich hatte montags die Führerscheinprüfung und ich hatte diese ganzen Bögen und auch diese Schablone, wo man dann selber gucken kann, ob es richtig ist oder nicht. Ne? Ach, lass es 5% sein oder 10% durchgearbeitet von dem Zeug. Und ja, Montag war halt die Prüfung und ich habe da mit dem Kumpel was angestellt. Wir haben dann Zigarettenautomat geklaut und da habe ich ein Wochenende Jugendarrest gekriegt. Und da darf man halt nichts, also in der Zelle, du hast doch keinen Hofgang und so, hast keinen Kontakt. Das ist eigentlich wie Isolationshaft übers Wochenende. Aber du darfst dort die Bibel lesen, die ist vor Ort, oder du darfst Schulsachen mitnehmen. Und ich durfte halt ohne Scheiß meine ganzen Theorie Schulsachen, also Fahrschulsachen mitnehmen. Und da habe ich das ganze Wochenende halt die ganzen Bögen da durchgemacht. Ich habe sie wirklich auch alle durchgehabt und war halt sowas von fit gewesen. Und dann montags bin ich halt gleich zur Prüfung und habe bestanden. Und ich bin mir sicher, hätte ich dieses Wochenende nicht gehabt, wäre es mit der Theorie, weiß ich nicht.
Da hat der Satz, es ist alles immer für irgendetwas gut, wieder eine ganz neue Bedeutung.
Ja. Ja. Den musste ich jetzt auch nochmal raushauen.
Geil. Geile Geschichte, dankeschön.
Ja, aber du warst da jetzt, ich wollte dich gar nicht ausbremsen.
Alles gut.
Ja.
Wo stehen wir? Genau, und so lief Führerschein. Mhm. Und dann habe ich meinen Führerschein bekommen. Und dann war es ungefähr, ich hab am 12. Oktober Geburtstag, da hatte 18. Geburtstag, habe 3-4 Tage später meine Prüfung gehabt, direkt meinen Führerschein bekommen, bin losgefahren und ich glaube am 15. oder am 17. Oktober wurde ich das erste Mal komplett high rausgezogen, habe da so einen Regenbogen gepinkelt, ich war drauf auf allem.
Stimmt, ja, ja, ja. Der Regenbogen. Das,
ja, genau.
Das Regenbogenbild, das hatten wir, glaube ich,
das letzte Mal auch. Ja, genau.
Ja.
Ja.
Da sind wir wieder voll dabei.
Ja, 2 Monate später wurde ich dann das nächste Mal rausgezogen, weil ich meinen Lappen an dem Abend nicht abgegeben habe.
Okay.
Und war ähnliches Szenario. Bin von der Weihnachtsfeier heimgefahren, hat auf der Weihnachtsfeier irgendwie ein Gläschen getrunken, davor was gekifft und sowieso von allem noch einen Rest drin gehabt. Gleiche Bild, gleichen Polizisten. Ja,
oh nein.
Die gleichen 2, die das Auto erkannt haben.
Ach so.
Ja,
oh Gott, oh
die
Gott.
Wussten schon, was passiert. Bevor ich es wusste,
ganz schlecht.
Mir war es eigentlich auch gleich klar.
Ganz schlecht, ja.
Genau. Dann hat sich das Ganze aber noch ein Jahr gezogen, weil ich irgendwie dachte, ich könnte mit dem Anwalt was reißen. Bin noch ein Jahr durch die Gegend gefahren, bis ich dann mir eingestehen musste, dass ich den Führerschein halt abgeben muss.
Ja,
und dann habe ich den Führerschein abgegeben. Ja.
Mhm.
Ja, das war auf jeden Fall eine Tortur. Hat viel Geld gekostet bis dahin schon. Und dann kam halt die MPU, die ich erstmal ein bisschen nach hinten geschoben habe, weil ich halt einfach nicht clean war. Weil ich mich nicht getraut habe, das zu machen, bis dann eben die Umstände mehr oder weniger dazu geführt haben, zusammen mit dem Ganzen, dass ich gemerkt habe, hey, ich muss einfach langsam was ändern. Und da war ich dann, ja, da muss ich circa 20 gewesen sein, als ich dann Trichter gekommen bin.
Mhm.
Ja, 20, kurz vor 20 muss das gewesen sein. Ja, wo ich auf den Trichter gekommen bin und gemerkt habe, hey, nee, Ich muss jetzt hier langsam was ändern, weil wenn ich so weitermache, dann Punkt 1, in was für eine Scheiße habe ich, manövriere ich mich da gerade rein? Ich hatte so gute Startbedingungen, ich wäre echt ein smarter Kerl, habe einen guten Abschluss gemacht und auf einmal stehe ich auf einem Schnitt von 4 irgendwas, bin kurz davor, meinen Job zu verlieren, habe meinen Führerschein verloren, bin die verschuldet.
Die Bullen kennen dich schon.
Die Bullen kennen mich schon, genau. Und vor allem war es an dem Punkt so weit, dass ich eben auch verschuldet war. Mhm. Und wegen dieser Schulden standen auf einmal so ganz freundliche Menschen bei meinen Eltern vor der Haustür.
Genau.
Und wollten Kohle haben. Und Gott sei Dank war eben besagter Dealer damals, der mich auch irgendwie an das Ganze ja willentlich oder nicht, wie auch immer, mit rangeführt hat, mich mit rangezogen hat, damit involviert.
War das immer noch
da war auch so,
der, von dem er vorhin schon...
Das war immer noch der Gleiche.
Ah, ja, ja, okay, okay.
Genau, das war eine langjährige Beziehung.
Was für eine Funktion hat er jetzt gehabt in dieser Erpresser-Angstmach-Dings da?
Da würde ich sogar sagen, also entweder war es einfach nur schlau die Rolle gespielt, dass sie mich durch das Angstmachen herangezitiert haben, weil er herausgefunden hat, wo eben... ich wohne, beziehungsweise wo meine Eltern wohnen, weil ich wohne, wusste keiner. Aber eben, wo meine Eltern wohnen, wussten welche, die erkannte irgendwie. Und ja,
dann hat er mir eben das Foto geschickt.
Scheiße.
Von der Tür von meinen Eltern. So, und dann war klar so, hey, nee, ich muss da rankommen. Mhm. Ich muss da langsam rankommen, so, weil sonst machen die da irgendwie Stress bei meinen Eltern. Meine Eltern kriegen alles mit, das ganze platzt, jeder kriegt alles mit. Ich hatte Angst davor, hatte aber auch Angst davor, dass meine Eltern irgendwie da noch was abbekommen. Ich habe mir in meinem Kopf die Horrorszenarien ausgemalt.
Das hat der Bastard schon gut gemacht, ne? Also, er hat
total
gar nichts
die Verfängliches wollten wahrscheinlich nur Angst machen. So, gar nicht.
Nur das Bild geschickt. Das ist so ja richtig Hammer-Move.
Und wahrscheinlich wären sie am Ende einfach nur da eingelaufen und hätten gesagt, so, hey, ihr Sohnemann macht das und das, passen sie auf, sonst bekommen sie ja auch noch irgendwie Ärger und so weiter, ne? Oder wir hätten so ein bisschen Angst gemacht versucht, ne?
Ja, oder einfach
und versucht, die Karte zu spielen. Aber trotzdem, so wie sie es gemacht haben, hatte ich dann echt Schiss und bin dann auch
safe
anmarschiert. Hab dann mit denen sprechen können, hab natürlich ein bisschen einen Einlauf bekommen, aber bin echt glimpflich aus der Sache rausbekommen. So, bis auf eine Schelle ist da nichts passiert. Ja. Und hab dann halt eben weiter angefangen zu versuchen, meine Schulden irgendwie auszugleichen. Das heißt, weiter von denen so ein kleines bisschen Stoff auf Kombi bekommen, aber nur noch in kleineren Mengen, dass ich irgendwie im Idealfall das nicht verkacke, nicht verrauche, nicht irgendwas anderes damit mache, so nicht verziehe, weil es ging damals ja da schon nicht mehr nur um Gras, sondern auch um MDMA-Kristalle und um PEP. Und so ging das Ganze dann eben noch eine ganze Weile weiter, bis ich über einen anderen Dealer, wo ich dachte, da kann ich dann noch ein bisschen billiger Zeug beziehen, auch Emma-Kristalle ranbekommen habe. Und ich war bei sowas bei den Leuten auch immer zu naiv.
Gutgläubig.
Muss man ehrlich sagen, gutgläubig. Ich bin so ein gutgläubiger Mensch, war es und bin es auch oft mal. Ja, inzwischen nicht mehr so, da hat mich das echt geprägt. Aber ich war immer so ein gutgläubiger Mensch. Ich dachte immer, die wollen das Beste für mich. Und da war es eben auch so. Da hat er mir Zeug gegeben, das sah anders aus irgendwie. Und so, das war einfach anders. Und ich dachte so, das sind andere Kristalle, so, das ist anderes Zeug. So, ne?
Das hast du erwartet, also MDMA-Kristalle. So.
Genau.
Golden, braune, irgendwas die Richtung.
Genau, golden, braune, aber oftmals waren die auch sehr, sehr hell. Also ja, das, was wir da ranbekommen hatten, war oftmals auch einfach sehr, sehr hell.
Das dann so absplittert oder so.
Und was dann aber da irgendwie am Start war, war zumindest von der Wirkung her, vom Turn her, was ganz, ganz anderes. So, dass wir waren irgendwie, keine Ahnung, 2, 3, 4 Tage auf dem Zeug easy unterwegs. Es hat gefühlt keine Pause mehr gegeben, so. Also wir haben einfach nur gemerkt, wie es mit jeder Nase gefühlt wieder hochgeht, so. Und wenn man schon mal chemische Drogen genommen hat, dann weiß man einfach, ab irgendwann wirkt das Ganze nicht mehr so richtig und man kommt zu tief und es fährt einfach nicht mehr. Wir haben immer gesagt, es fährt nicht mehr. Irgendwann ist halt so Schicht im Schacht, ja, der Tank ist leer. Aber da war der Tank nicht leer. Der ist jedes Mal wieder voll geworden und es ging jedes Mal wieder hoch und es ging jedes Mal weiter. Mhm. Bis man dann halt irgendwann eingeschlafen ist, so nach dem Motto, ne?
Wahnsinn.
Und das hat Spaß gemacht, das war geil und klar wollten wir mehr haben und haben dann auch uns nicht weiter überlegt, wie, wo, was. Dazu war es noch billiger irgendwie und ich habe es trotzdem, muss man auch sagen, genauso teuer, eigentlich noch teurer, weil die Wirkung halt geiler war und so ein paar unwissende Kids auch weiterverkauft und andere. Mhm. Also das war auch sicherlich mit, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so das Beschissenste, was ich in der ganzen Zeit gemacht habe. So.
Und damals war es einfach nur naheliegend oder eigentlich strategisch sogar, hast du dir finanziellen Vorteil verschafft durch deine Kontakte, die der andere ja nicht hatte.
Genau, und ich wollte halt einfach die aus der Scheiße raus. So. Ich wollte meine Schulden irgendwie ausgleichen so und wollte irgendwie... Ich habe zu der Zeit schon gemerkt, dass was schief läuft und wollte irgendwie da rauskommen, ne? Und hab versucht, nach Strohhalm zu greifen. Und das war halt so die Art und Weise, wie ich es probiert habe. Aber ich habe damals nicht gecheckt, dass jeder Schritt in die Richtung mich nicht rauszieht, sondern einfach nur noch weiter reinzieht. Und habe mich dann halt immer weiter in dem Ganzen verfangen. Hatte dann auf einmal 2, 3 verschiedene Quellen, war dann bei dem verschuldet, hab dann bei dem hab versucht, die Gelder hin und her zu... Und ich dachte, ich wäre schlauer als alle und könnte alle gegeneinander austricksen.
Das ist gefährlich.
Bis halt irgendwann alles zusammengebrochen ist. So. Und ich gemerkt habe, so, es funktioniert einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Mhm. Und ich stand irgendwie wirklich mit dem Rücken zur Wand damals. Ja, mir ging es richtig dreckig in dem Moment.
Aber da verstehe ich die Situation, oder ich kann es zumindest erahnen. Da hast du richtig Druck im Kessel gehabt.
Ja, ganz genau. Und weil halt der Druck da war, kam auch irgendwie nicht so die Option langsamer machen, mich mit dem irgendwie auseinanderzusetzen, war viel zu viel Ablenkung da. Und
ja, klar.
Gerade das Zeug, das hat einen einfach wach gehalten, ja, das hat einen an der Stange gehalten. Und ich dachte, hey, wenn ich drauf bin, dann bin ich wenigstens wach, dann kann ich das alles schaffen. Dann habe ich mich so gefühlt, als würde ich das alles hinbekommen und würde ich das alles gemanagt bekommen.
Hast du jetzt so mit Abstand mal eine Idee? Ist das so eine von diesen Sachen, die da mittlerweile legal zu kriegen sind? Oder war das einfach nur eine Mischung mit Meth dabei? Oder was hast du
da? Ich glaube, dass es eine Mischung mit Meth dabei war. Ja. So.
Ich meine.
Also von allem, was ich so jetzt von irgendwie Erfahrungsberichten, ich habe dann im Nachgang auch ein paar Bücher gelesen und habe auch ein paar Kollegen mehr oder weniger so ein Stück weit verfolgt, die eben mit mir da damals unterwegs sind und das Zeug mitgenommen haben, so, die eben auch damals schon, während wir da geturnt haben, ich weiß noch ganz genau, der Janis damals, Digga, das ist kein Emma, ich glaube, das ist ein Meth, aber es ist geil.
Wahnsinn.
So. Und ja, also ich glaube, dass es damals Meth war und das war dementsprechend auch irgendwie, also es war
oder
ein hartes, gutes halbes Jahr, wo wir da drauf gehangen haben.
Ein Gemisch, weil es gehört ja alles in die Amphetamin-Gruppe und keine Ahnung, das habe ich ja auch mittlerweile mitgekriegt. Eigentlich gibt es ja mittlerweile fast mehr, ich sage jetzt mal halblegale, harte Drogen wie legale. Durch das, dass sich da Chemiker einfach damit in den letzten Jahren durch die Prohibition damit beschäftigt haben, wie man da legal eine Mark machen kann. Weil der Markt ist ja da einfach. Ne? Das ist ja das, was die nicht verstehen. Die Leute, die heute immer noch dagegen sind, dass wir da von der Fantasie Realität sprechen, die wir alle gern dann vielleicht hätten, aber so, wir müssen uns mit der Realität halt auseinandersetzen und da ist man da schon mit einer Entkriminalisierung einfach näher am Helfen wie vorher. Aber
auf jeden
gut.
Fall.
Das ist krasse Story. Wie hast du das dann geschafft, da einen Wendepunkt hinzukriegen oder da rauszukommen überhaupt? Du hattest ja auch überall, ich nenne es jetzt mal Verbindlichkeiten, die Leute haben dir ja am Arsch gehangen, oder?
Ganz genau. Also, ich weiß nicht, wo es angefangen hat und wo genau es aufgehört hat. Das sind, wo ich dann sage, hey, da war ich draußen, da war ich noch drin, wie auch immer. Es war auf jeden Fall, was ein einschneidendes Erlebnis war, weil eben dieser Moment, wo die bei meinen Eltern standen, habe ich gemerkt, hey, ich muss in irgendeine andere Richtung gehen. Ne? Ich kann so nicht weitermachen. Und dann habe ich versucht, nach Strohhalm zu greifen, habe mich erstmal noch tiefer reingezogen. Dann kam eben diese Geschichte mit dem F oder was auch immer es da war. Und da bin ich dann nochmal ein Viertel, halbes Jahr ungefähr richtig tief reingesuckt und habe dann bemerkt, so, hey, fuck, es geht so einfach nicht mehr weiter. Und ich habe versucht, nach Strohhalm zu greifen. Ich habe einfach versucht, nach Strohhalm zu greifen und irgendwie etwas zu tun, was mir irgendwie hilft. Und ich wusste, dass ich eben meinen Führerschein auf jeden Fall wiederbekommen muss. Mhm. Ja, dass ich meinen Job behalten kann, an dem mir sehr viel lag, weil mein Chef damals auch wie so ein zweiter Vater für mich war. Ja. Es war ein familiärer Handwerksbetrieb. Ich war da schon, seitdem ich 14 bin. Ich habe während der Schulzeit damit gearbeitet. Ja.
Oh wow, ja.
Und der hat es ja auch alles mitbekommen. Und der hat mir sehr in den Arsch getreten, mich aber auch auf eine positive Art und Weise in den Arsch getreten und versucht, mich in die richtige Richtung zu drücken, ja.
Also schon so Vaterrolle ein bisschen.
Auf jeden Fall. Bin auch sehr dankbar für ihn. Wir haben auch heute noch Kontakt. Mhm. Ist ein guter Mann.
Ich kann es nachempfinden,
echt,
was dir das gegeben hat.
Viel mitbewirkt hat. Und dann bin ich auf irgendeine Art und Weise, ich kann dir aber nicht mehr sagen, was es war, auf die Idee gekommen, wieder mit Sport anzufangen, mich zu bewegen und irgendwie was zu machen. Mhm. So. Und irgendwie was auszugleichen, weil ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie mit dem ganzen Scheiß aufzuhören, eben wegen meinem Führerschein. Es hat aber nicht so wirklich geklappt und deswegen habe ich eben auch diese Abstinenznachweise gar nicht erst angefangen, weil ich habe mir selbst gesagt, wenn ich nicht die ersten 3 Monate clean bin, dann melde ich mich nicht für die Abstinenznachweise von einem Jahr an, die ich machen muss, weil sonst baller ich wieder Geld in den Wind.
Und ja, das sieht auch scheiße aus.
Genau, und es hat dann so 3, 4, 5 Monate gedauert, bis ich an dem Punkt war, wo ich dann wirklich angefangen habe, diese 3 Monate clean zu. Also es hat sich ein halbes Jahr, dann dreiviertel Jahr hingestreckt, bis ich mit den Abstinenznachweisen angefangen habe. Und was mir da damals einfach geholfen hat, war, dass ich rausgegangen bin. Ich habe versucht, Sport zu machen, wieder mit dem Sport anzufangen und bin da bei uns in Rimbach, wo ich herkomme, da gibt es so einen kleinen Sportpark. Und da haben die immer draußen Sport gemacht. Und da habe ich so ein paar Jungs getroffen, die da Sport gemacht haben. Und habe mich irgendwie mit denen unterhalten und die haben mich gemocht, ich habe die gemocht und ich habe angefangen, mit denen Sport zu machen. Und da habe ich so einen neuen Freundeskreis so ein bisschen bekommen. Ich habe mit denen Sport gemacht, habe mich dann noch im Boxstudio angemeldet, weil der Untermieter bei uns im Haus, dem ist es tierisch auf den Sack gegangen, dass ich im Keller auf den Boxsack gekloppt habe, weil es so laut war. Der war aber Kickbox-Trainer im Boxstudio im Nachbarort und der hat dann gemeint, Devin, hör auf mit dem Scheiß da unten, ich habe keine Ruhe daheim, du kommst jetzt mit uns ins Boxstudio. Der hat mich dann gepackt und hat mich mit ins Boxstudio gezogen. Und für die MPU wusste ich, dass ich eben auch Gespräche beim Psychologen brauche. So, dass ich da irgendwas nachweisen muss. Und habe dann eben auch angefangen, zum Psychologen zu gehen.
Ja.
Habe dann auch in Heppenheim bei uns recht schnell einen gefunden, so, der dann irgendwie, ich glaube, das habe ich auch damals selbst bezahlt, so 50 Euro fürs Vorstellungsgespräch, also fürs Erstgespräch und dann habe ich auch 90 Euro die Stunde bei dem Mann bezahlt, hey.
Ja, ich kenne das.
Und dann war ich bei dem eine ganze Weile regelmäßig, anfangs irgendwie einmal die Woche, dann weniger, war dann aber so ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie bei dem.
Ja.
Und das alles zusammen hat mir dann geholfen, da wieder auf einen guten Weg zu kommen. Ich glaube, mein Glück in dem Ganzen war auch, dass ich recht jung mit so einem jugendlichen Leichtsinn in das Ganze reingerutscht bin. Und genau auf die Art und Weise auch irgendwie durch die Umstände, durch die Begegnungen, die ich da hatte, auch dann Schritt für Schritt wieder rausgekommen bin. Und
auch ein bisschen hört sich Moment, das so an. Entschuldigung, wie,
ja?
Dass es auch so passiert ist. So ein bisschen, ne? Dass auch Sachen gar nicht so
geplant
waren, sondern so.
Ist ja dann, gar nicht.
Es ist dann einfach passiert, so, wenn man dir zuhört.
Genau. Ich habe angefangen, irgendwie zu checken, dass was nicht richtig läuft und habe versucht, irgendwas zu machen, was ganz anders geplant war, aber dadurch, dass ich in Bewegung gekommen bin. Und ich glaube, das ist der springende Punkt bei dem Ganzen. Bin ich in Bewegung gekommen und es haben sich neue Möglichkeiten ergeben und das passt hier ganz gut rein. Eine Definition von Glück, die für mich einfach so die Definition ist, die mein Leben wirklich prägt. Glück ist der Moment, wenn gute Vorbereitung auf eine Möglichkeit trifft. Und genau das war's. So eine Möglichkeit und ich habe versucht, einfach weiter Strohhalme zu greifen. Und irgendwann hat sich das Ganze halt ausgezahlt und ich bin an die richtigen Leute gekommen. Ich weiß noch ganz genau, als ich an diesem Sportpark dann zum Trainieren war und auf einmal war da ein Yogalehrer an diesem Sportpark.
Wahnsinn.
Da war ein Yogalehrer und der hat da Sonnengrüße gemacht. Der hat gerade irgendeine Ausbildung in Mannheim gemacht, der war da zufällig im Odenwald, weil er da seine Unterkunft hatte, weil es schöner war als Mannheim so. Und dann erzählt er uns was über die Kraft des Atems, die innere Mitte und macht also seine Sonnengrüße und ich habe den nicht vollgenommen. Ich habe den echt nicht vollgenommen.
Aber irgendwas ist hängen geblieben.
Irgendwas ist hängen geblieben. So. Irgendwie hat sie mir nachgewirkt. Und ein paar Wochen später saß ich bei meinem Bruder und mein Bruder, auch so einen leichten Hippie-Touch, der Kerl, erzählt mir was von Meditation, weil ich gesagt habe, dass ich irgendwie auf Yoga gestoßen bin. Und ich tatsächlich durch diesen Yoga-Lehrer auch angefangen habe, online so Yoga mit Medi zu machen. Und dann erzählt er mir was über Meditation. Ich sage, du Esel, was will ich denn mit Meditation? So, was soll ich denn? Das hilft mir doch nichts in meiner Situation jetzt. Aber da ist dann tatsächlich der Groschen gefallen. Und ich habe mir angefangen, Bücher in die Richtung zu bestellen, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Meditation.
Wie alt warst du jetzt dann da?
Da war ich eben, das ist dann alles ziemlich Schlag auf Schlag passiert, das war in dem Jahr von 20 auf 21. Mhm. So, genau, also da muss ich 20 gewesen sein. Wie gesagt, so zwischen 19 und 20 war so dieser Höhepunkt. Mhm. Genau, da war aber dann mein Lappen weg. Und dann muss ich zwischen 20 und 21 gewesen sein, in dem Jahr, genau, mhm. wo das Ganze da dann losgegangen ist, wo ich mir diese Bücher bestellt habe. Und warte mal, das war dann 2017 und 2018 war ich auf dem ersten Seminar. Ja, das passt. 2017,
okay.
20 war ich da.
Also, jetzt bin ich wieder drin.
Genau.
Faszinierend. Und
dann kam irgendwie durch diese Begegnung auch wieder eine zufällige Begegnung, ne? Ebenso dieses Thema des Yogas noch mehr in den Mittelpunkt.
Ja, schon mal weird, dass der Typ an diese Ecke da gegangen ist, wo ihr wart.
Und super, weil das war halt einfach
zum ersten Mal neugierig gemacht, ne? Hat. So. Ja. Ja, es war natürlich auch da, dass ihr euch über den Weg laufen konnte, aber das wusstet ihr beide ja nicht.
Genau. Also, wie diese Begegnungen da manchmal zusammenspielen.
Ja.
Also,
ja.
Das war in Rimbach. Das ist.
Sagt mir was.
Ist auch 20, 30 Kilometer. Ja, es gibt viele Rimbäche in der.
Ah, okay.
In Deutschland so. Tatsächlich. Mhm. Aber das war 20, 30 Kilometer von dem Ort weg, wo er da seine Ausbildung gemacht hat. Dass der da war, irgendwie nachmittags, gerade zu der Zeit und. Dann gerade uns was über Yoga erzählt, uns Halbstarken.
Ja.
War.
Aber.
Werde ich nicht vergessen.
Um mich noch mehr abzuholen, weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, Jana. Was mich noch interessieren wird, zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt den Yoga-Typ kennengelernt hast, hast du da auch schon deinen Konsum von alleine runtergefahren, verändert?
Runtergefahren.
Hast du irgendwie schon Teile deiner Schulden zahlen können oder zumindest kommunizieren können oder warst du dann noch voll unter Strom? Da könntest du mich noch ein bisschen mehr abholen. Ja. Der Wendepunkt. Wie ging es dir oder was war genau der Wendepunkt?
Eine der Sachen, die ich da auch in dem Zeitraum mitgemacht habe und ich weiß nicht mehr, was zuerst kam tatsächlich. Ich habe angefangen, noch einen Nebenjob zu suchen und habe eben über meine Firma, in der ich gearbeitet habe, noch angefangen, schwarz zu arbeiten. Mein Juniorchef hat mir eine Schwarzbaustelle organisiert gehabt, die ich dann auch, weil mein Chef, sein Vater, ist krank geworden. Der hatte einen Schlaganfall und ist eine ganze lange Zeit ausgefallen. Dadurch ist dann der Juniorchef in die Chefrolle gerutscht und hatte keine Zeit mehr für die Schwarzbaustelle. Ich war dann also alleine auf der Schwarzbaustelle. Und habe dann ganz alleine das Ding irgendwie gemacht. Das heißt, ich bin jeden Abend auf die Baustelle gerannt und habe natürlich auch einen Arsch voll Geld dabei verdient. Mhm. Dadurch, dass ich dann auch alleine war, habe ich dann auch nicht irgendwie 20 Euro die Stunde bekommen, sondern der Jan hat mir die 30 Euro die Stunde bekommen, die er bekommen hat.
Um natürlich nicht auch seinen eigenen Lohn kaputt zu machen, wenn er wieder zurückkommt.
Und dann war das eigentlich so die Möglichkeit für mich, eben meine Schulden abzubezahlen.
Super.
Zum einen und zum anderen war es erstmal ein Riesenventil für mich. Weil ich angefangen habe mit dem Sport und mit dem ganzen Arbeiten, hatte ich auf einmal ein Riesenventil. Ich habe jeden Tag gearbeitet wie ein Bekloppter, samstags noch auf der Baustelle, sonntags an der Tankstelle, abends nach der Arbeit noch schwarz. Also ich hatte wirklich unglaublich lange Wochen auf einmal, 7 Tage die Woche. Und hatte fast gar keine Zeit mehr, um wirklich zu konsumieren.
Klasse.
So, das hat mir komplett den Raum dafür genommen. Und wenn dann der Raum war am Wochenende, bin ich immer noch richtig böse eskaliert. Dann sind wir dann am Wochenende doch mal wieder über die Stränge geschlagen. Ich musste sonntags immer erst um 15 Uhr an der Tankstelle anfangen. Was aber dann doch irgendwie so meine Rettung war. Weil wir waren dann zwar feiern, und ja, wir haben auch ab und zu noch was gezogen gehabt und so. Oder meistens eigentlich dabei noch. Aber dadurch,
Sonntag,
dass ich an die Tankstelle Uhr musste,
musstest du irgendwie klarkommen.
Musste ich irgendwie klarkommen. So. Mhm. Und ja, manchmal habe ich an der Tankstelle noch eine Nase gezogen oder so. Aber da da war ich dann echt an dem Punkt, wo dann sonntags irgendwann das Ganze dann auch Schicht im Schacht war. Ich um 1 Uhr zu Hause war von der Tankstelle spätestens und dann ins Bett gefallen bin und am Montag ja wieder um 8 Uhr einfach in der Firma stehen musste.
War wahrscheinlich.
Das heißt, da war dann kein Raum mehr.
Aber besser wie irgendwo noch auf die After zu gehen und.
Total.
Ja.
Also, es war sehr anstrengend, aber das war so mein erstes Ventil, um irgendwie da auf einen anderen Weg zu kommen. So, im Endeffekt habe ich nur verlagert und überkompensiert, weiß ich heute. Aber damals hat mir das geholfen, erstmal meinen Konsum runterzufahren und da ein bisschen Platz zu schaffen.
Verstehe.
Platz, wo ich mich dann eben mit dem Ganzen auseinandersetzen kann.
Ja, und bei jungen Männern ist das Problem anstrengend, nicht so das Große, sondern Ausgeglichenheit oder Ruhe finden, das ist eher da. Weißt du, was ich meine?
Ganz genau. Und das war das Spannende, dass dann eben der Yogalehrer eben genau an dem Punkt in mein Leben getreten ist. So, jetzt komme ich langsam auch wieder auf den Faden so.
Gerne.
Weil eben da, wo ich so unter Strom stand, zwar nicht mehr, weil ich die ganze Zeit auf Droge war, aber eben, weil ich die ganze Zeit am Arbeiten war und am Tun und am Machen und am Rotieren war, kam dann eben der Yogalehrer, der mir was von innerer Mitte und so weiter erzählt hat. Und ich dachte mir so, Alter, nee, ich muss weitermachen, ich muss mich weiter bewegen, ich muss weiter hier Gas geben, sonst werde ich wieder rückfällig, sonst falle ich wieder ins alte Loch. Und das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich war die ganze Zeit wie wild am Machen, damit das Ganze, was da irgendwie so in mir und um mich passieren war, irgendwann vielleicht mal aufhört und besser wird.
Ja. Verstehe.
Und dann habe ich eben angefangen mit meiner damals ersten Meditation, das war was Geführtes, ich glaube von Laura Seiler auch. Also es ist Laura Seiler oder Maddie Morrison, eins von beiden, die waren so die zwei Frauen, wie mein Online-Zugang zu dem Ganzen waren. Da hatte ich eine geführte Meditation von der gemacht und habe das erste Mal einfach nur da gesessen und hatte sowas wie Ruhe, zumindest so einen Anflug von Ruhe und Entspannung, ohne dafür irgendwas zu tun. Und für den Moment war alles mal zumindest ganz kurz fein. Und das hat mich extremst neugierig gemacht.
Das hast du bewusst wahrgenommen und konntest dann deswegen ja eine Neugier dafür entwickeln. Dann musst du es ja
ganz
wirklich
genau, ganz
klar wahrgenommen haben.
Das war, also ist mir auch ganz, ganz klar noch im Kopf, wie ich da in meinem Wohnzimmer saß, in der alten Wohnung, und ich diese geführte Meditation da gemacht habe. Und es mir einfach in dem Moment so, boah, okay, das war geil. Das war ruhig, das war, und für den Moment, wie gesagt, war alles okay, das war jetzt nicht die tiefste Bewusstseinserfahrung. Ich
hatte zu der Zeit auch schon
Halluzinogene probiert und so.
Ja, für dich einfach in dem Moment genau das Richtige wieder, was dich da perfekt abgeholt hat. Es ist wieder eine neue Tür aufgegangen.
Genau, und da bin ich dann rein. Da bin ich rein. Ich habe mir angefangen, weiter Bücher zu bestellen, da irgendwie zu lesen und bin da dann in diesen nächsten ich mache jetzt viel, ich bilde mich viel weiter, ich lese viel, ich gehe auf irgendwelche Workshops, irgendwelche Online-Vorträge und habe angefangen, mich da reinzustürzen und wie so ein bekloppter Wissen zu konsumieren sozusagen. Was wieder, wie du gesagt hast, eine neue Tür geöffnet hat und mir eine neue Richtung gegeben hat.
Ja.
Und auf dieser Richtung, auf diesem Weg habe ich dann halt eben auch meine MPU durchgezogen. Und hab dann auch mit, ja, eben 21
dann konntest du auch diese,
meine MPU bestanden.
Diese Clean-Nachweise angehen.
Genau, weil ich bin dann irgendwie mit, ich weiß, da war ich, müsste ich kurz vor 21 gewesen sein, weil das war am Ende des Sommers, als ich mich eben für diese Abstinenznachweise angemeldet habe.
Ja.
Und das Ganze ging dann 12 Monate meine Nachweise machen, ne? Und dann...
Dann hast du noch die Nachweise von diesen erledigt. Gesprächstherapien und ja, hast da auch
noch
schon...
Noch einen MPU-Vorbereitungskurs in der Zeit gemacht, ne? Den musste ich auch noch machen und ich glaube, das war's eigentlich. Die Abstinenznachweise, den Vorbereitungskurs und die Nachweise von den Gesprächen
gehabt. Aber die erzählen auch zum Schluss dann, was für Eckpfeiler es da gibt und auf was die achten werden. Und da fragt er das ab und da will er das wissen und da will er das wissen. So... 4, 5 Sachen hat er mir halt so erinnere ich mich jetzt mal grob noch mit auf den Weg gegeben, wo er einfach von dir eine klare Antwort braucht, um dir danach ein positives Ergebnis geben zu können. Ja, teilweise sogar ein bisschen albern, aber das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Trotzdem,
es ist noch mal
wenn du da unvorbereitet Bereich, ja. hingehst und hast auch keine nicht Chance. Geblutet vorher richtig und so, ist die Chance, glaube ich, bei weniger wie 20%.
Vor allem, wenn du zweimal rausgezogen wurdest mit so einem Chemie-Cocktail wie bei mir.
Ja, im Regenbogen.
Der Regenbogen.
Ja. Nee, ist einfach so, ne? Aber dann hast du dir auch also hart verdient. Also, das ist wirklich so. Ja. Und dann, klar, musst du ja schon eigentlich, hast du durch diese Geschichte und diesen Antrieb dann das geschafft, auf dieses Level runterzukommen, was ja schon mal Riesenleistung ist, konntest du es dann halten oder bist du wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen, nachdem du dein Ziel...
Also, ich habe es weitestgehend gehalten, würde ich sagen.
Okay.
Ich habe gemerkt, dass ich habe es danach für eine ganze Weile tatsächlich noch gehalten und nach so einem halben Jahr. Seid ihr noch da?
Ja.
Hallo? Ah, weil bei mir gerade irgendwie. Hallo?
Der Alex ist irgendwie weg.
Ah, jetzt
da. Ah, jetzt ist der Alex wieder
da. Ja.
Genau. Ja, ja, ja.
So. Genau.
Ich habe dir nämlich als geantwortet, ich höre dir ganz gespannt zu. Das hast du nicht gehört. Ich bin aus Versehen da auf Mute gekommen.
Ah, okay. Genau, naja, also es hat so ein halbes Jahr ungefähr gehalten. Vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht ein bisschen länger, je nachdem. Und da ist es dann gekommen, dass es sich wieder hin und wieder kam dann so dieses leichtsinnig werden. Ah. Und da ist man dann auf einer Hausparty. Ich weiß noch ganz genau, das eine Mal saß ich auf einer Hausparty und da waren Kollegen von früher und ich war nicht die erste Party seitdem, ja. Ich bin auch auf Festivals gefahren mit dem Auto und habe den Fahrer gemacht. Das war immer so mein Joker dann auch. Als ich meinen Lappen wieder hatte, habe ich den Fahrer gemacht und der Lappen war mir wichtig, deswegen habe ich da nichts konsumiert. Aber dann war halt meine Hausparty, wo ich nicht gefahren bin und wo man dann ein bisschen schon was getrunken hatte und dann saßen die da mit ein bisschen Pep zum Ziehen und dann habe ich da doch mal wieder genascht und habe da irgendwie mal so die ein oder andere Nase an dem Abend mitgezogen gehabt, irgendwie 2-3 Stück.
Aber nicht dann getrunken und gefahren oder so?
Nee, das war dann auf jeden Fall gar kein Thema. Ich bin da auch nicht hingefahren an dem Abend. Ja. Wir sind dann irgendwann, es war am Nachbarort, wieder zurückgelaufen.
Okay.
Und also, ist dann auch dabei erstmal geblieben. So nochmal ein halbes Jahr später habe ich dann wieder einen Bezugspunkt bekommen. Da war ich auf einer Party in Mannheim im Connex, für jeden, der es kennt.
Ja.
Und und habe da dann ein junges Mädchen kennengelernt. Und ja, was bei mir immer so eine Schwäche war, waren hübsche Frauen, gerade in Kombination mit Feiern und vielleicht dem Drink. Da wurde ich dann doch schneller mal, werde ich dann doch schneller mal schwach. So, bis vor einer Weile waren es da dann immer noch die Zigaretten, aber da war es dann eben der Nase und da habe ich mit ihr eine Nase gezogen und mit ihr hat sich was angebahnt. Wir haben uns öfter getroffen, wir haben uns öfter gesehen.
Okay, was und eigentlich? Ampfer oder?
Pep, genau, Amphetamine waren das da. Und mit ihr hat sich ein bisschen was angebahnt, wir haben uns ein bisschen öfter getroffen und mit ihr habe ich dann tatsächlich hin und wieder was gezogen und ich habe nach kurzer Zeit bemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Mhm. Und als dann in einem ziemlich beschissenen Moment, als einiges über meine Familiengeschichte rausgekommen ist und es mir richtig schlecht ging, habe ich genau an dem Tag auch noch erfahren, dass sie was mit einem anderen hatte, an dem Wochenende, wo ich weg war und das alles rausgeploppt ist und ich sie einfach nur sehen wollte. Und da habe ich gemerkt, so, hey, nein, das ist absolut nicht gut. Auf wen und auf was lässt du dich da gerade ein? Mhm. Nein, fuck! Mhm. Und habe da dann wieder die Reißleine, Gott sei Dank, gezogen
Und dann ist es irgendwie ein Jahr später nochmal zu einem Kontakt mit ihr gekommen und da habe ich dann wieder eine gezogen und habe aber direkt gemerkt, so fuck, jetzt triffst du dich wieder mit ihr, jetzt bist du wieder im Ziehen, Alter.
Verknüpft.
Lernst du es eigentlich? Hör auf damit. Und habe dann das Ganze beendet und das war dann auch mein Ausstieg aus dem Ganzen.
Okay. Ja. Seitdem quasi nüchtern? Ja. Das ist die Frage. Ja, was ist seitdem? Oder einfach nur seitdem keine harte Drogen mehr?
Keine harte Drogen.
Ja, okay.
Also ich trinke hin und wieder, ja. Ich trinke hin und wieder. Muss auch ganz ehrlich sagen, kommt hin und wieder vor, dass ich mal einen Joint rauche. Aber das war's auch.
Ja. Machst du das so dann eher alleine, weil es sich gerade so angehört hat, oder in der Gesellschaft, wenn halt mal was geraucht wird?
Nee. Oder nee, alleine? Also wenn dann in der Gesellschaft.
Ja, aber das sind so, auch nochmal zwei gerne verschiedene Sachen.
Total.
Ja.
Total. Aber alleine reizt mich das gar nicht mehr. Wenn ich alleine bin, dann bin ich alleine und genieße das tatsächlich inzwischen auch sehr. Gerade jetzt, bei uns gab es gerade einen Auszug. Ich habe noch relativ lang mit meiner Ex-Partnerin fast ein Jahr zusammen gewohnt hier im Haus. Das ist vor einer Woche ausgezogen. Okay. Und ich merke jetzt einfach so, wow, ich bin wieder alleine hier im Haus und es tut mir so gut. Ich genieße die Zeit mit mir inzwischen so sehr. Das ist dann viel mehr wie zum Beispiel, letzte Woche waren wir auf Mallorca und dann haben wir auch den Geburtstag von meiner neuen Partnerin da gefeiert, waren dann abends mal in einem Club und haben da dann ein Bierchen getrunken und mit einem Spanier, der da irgendwie war, nochmal zwei Züge von einem Joint und hatten einen Mega-Abend. So. Mhm. Und das war es dann aber auch wieder.
Und
dann
war wieder fein. Und ist auch nichts, wo man dann jetzt groß schlechtes Gewissen oder verkatert, verballert oder sonst wie. Das ist dann einfach ein Genussmittel.
Ganz genau.
Und
am nächsten Tag muss ich tatsächlich sagen, inzwischen, also das fand ich super faszinierend, das kam irgendwann, dadurch, dass ich echt selten Alkohol trinke. Ich trinke 2 Bier an einem Abend und am nächsten Morgen wache ich auf und merke einfach, ich schlafe schlechter, also ich schlafe nicht so erholsam.
Ja, ja.
Ich habe so einen schleimigen Hals meistens danach. Also ich habe auch so einen richtig ekligen Schleim im Hals.
Tust du auch rauchen dann, wenn der Alkohol getrunken
ist? Selten.
Okay.
Selten. Da jetzt auf Mallorca, da habe ich dann auch mit geraucht. Da habe ich irgendwie 3-4 Zigarettchen noch dazu geraucht. Aber sonst eigentlich nicht zwangsweise. Also nicht jedes Mal. Und merke einfach, am nächsten Morgen, mir geht's nicht gut. So, und ich merke jedes Mal wieder so, hey, das war jetzt mal irgendwie ein bisschen Vergnügen, aber damit ist dann auch wieder gut, weil mir geht's unterm Strich einfach viel, viel besser.
Ja.
Ohne den ganzen Bums.
Und heute bist du 26 Jahre Single und hast eine gute...
Ah, das ist seit kurzem wieder vergeben. Mit der haben wir euch auch auf Mallorca.
Achso, ja.
Ich wollte gerade sagen.
War auch grenzwertig mit neuen Partnerin und Ex-Partnerin zusammen in einem Haus. Also sie wohnt nicht hier, aber trotzdem war teilweise...
Klingt
interessante
spannend.
Konstellation.
Aber da wollte ich ja auch gar nicht hinaus, sondern eher auf diesen, dass du eine positive und intensive Körperwahrnehmung oder Selbstwahrnehmung überhaupt hast, weil dazu muss man auch überhaupt erstmal in der Lage sein, gerade wenn man sich seine Synapsen so große Feuerwerk zündet, auf ein gesundes Level zu kommen und das so fast spielerisch zu machen, wie deine Geschichte jetzt ist, ist schon, keine Ahnung, Jana, Glück gehabt oder ist schon beeindruckend.
Gut. Also ich glaube ganz ehrlich, ich habe einfach Glück gehabt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe an vielen Punkten Glück gehabt und wie gesagt, habe versucht, Möglichkeiten so gut wie möglich zu nutzen.
Ja, genau, du hast dann natürlich
so eine Mischung aus Glück und Mut, würde ich sagen.
Dich zur richtigen Zeit auch mal bewegt, ne?
Ja.
Ja, bin ich voll bei dir. Also ich finde es auch, also ich finde auch so ein, das zeigt irgendwo auch, dass du eine unheimlich gute Intuition ja hast für das, was dir wirklich gut tut und was nicht, weil, also ich fühle den Weg so, weil meiner war ja sehr, sehr ähnlich und gerade auch so mit diesem, ne, und dann hat da plötzlich der Yoga-Lehrer vor dir gestanden und zuerst dachtest du, okay, was ist das? Und dann ist da aber was hängen geblieben. Das ist für mich immer so ein Zeichen von, dass tief in dir drin immer etwas ist, das genau weiß, okay, da ist was, das tut mir gut und dem folge ich. Und dass das eigentlich so ein ganz, so ein natürlicher Drang einfach ist, den eigentlich alle Menschen haben, weil alle Menschen haben ja den inneren Drang, ich möchte gesund sein und ich möchte leben. Und in dem Moment, genau, wo das nicht ist, ne, dieses, also ich hatte auch schon Klienten, tatsächlich eher Männer als Frauen, die auch Phasen hatten, in denen das nicht so war und wo wir dann halt auch so rausarbeiten konnten, okay, es gab eine Zeit lang, da war es dir egal, ob du lebst oder stirbst. Na, und wenn du aber so anfängst, wieder so irgendwie auf diese Stimme zu hören, die da in dir drin dir ja schon irgendwo eine Richtung gibt und dann auch den Mut aufzubringen, dem zu folgen.
Genau, das muss daran scheitert jetzt vielleicht.
Und dann, ja, genau, dass entweder auch der Mut da ist oder auch einfach innere Blockaden. Das, ne? Also wie viele Menschen gibt es halt, die auch, was weiß ich, zum Beispiel auch durch Traumata etc. einfach so harte Blockaden in sich haben, dass sie die Stimme vielleicht auch gar nicht hören, ne? Oder der Stimme gar nicht glauben, weil sie völlig jegliches Selbstvertrauen und jedes Gefühl für die eigene Intuition verloren haben. Ja, aber das, wenn man halt diesem inneren Calling so folgt, dass dann auch immer mehr Türen aufgehen. Und umso mehr du da wieder in dieses Gefühl für dich und für deine Bedürfnisse kommst, desto mehr wird das irgendwie auch alles sich wieder fügen.
Ja, aber wunderbar zusammengefasst.
Eigentlich eine große Kunst.
Das habe ich total. Und das, was du gerade gesagt hast, Jana, das hat mich an eine Sache erinnert, die ich die ganze Zeit irgendwie noch nicht gesagt habe, wo ich sage, das war was, was mich im Nachgang, wo ich mir ganz oft Gedanken drüber gemacht habe. So. Währenddessen war es gar nicht so krass präsent, aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwas mache ich gerade richtig falsch. So. Ich hatte immer das Gefühl, ich hatte immer das Gefühl, das ist nicht richtig, ich habe es trotzdem gemacht. So, alles, was ich gemacht habe, habe ich gemacht, so auch irgendwie mehr oder weniger bewusst, wie auch immer so. Und ich stehe zu der Scheiße, die ich gebaut habe, aber ich hatte immer so dieses Gefühl, hey, nee, das ist gerade nicht wirklich richtig, was du machst. So, ja, du hast deine Gründe und mach mal, aber irgendwie ist es nicht richtig.
Würdest du das?
Und da war eine Stimme, die mir gesagt hat, ich soll woanders hin. Ja, Intuition, Gewissen, wie auch immer man es nennt.
Ja.
So.
Super interessant.
Diese Stimme in mir, die gesagt hat, so, hey, nee, es geht eigentlich in eine andere Richtung. So. Die mich auch immer davon abgehalten hat, irgendwie das Ganze vorzeitig zu beenden und den Exit zu nehmen. Weil ich mir oftmals auch Gedanken drüber gemacht hatte, so, oh, soll ich mich umbringen oder so, ne? Und irgendwie das Thema Suizid war eben familiär auch zweimal präsent und im Freundeskreis tatsächlich. Also ich hatte immer wieder Schnittpunkte mit dem Ganzen und es ist ja gerade so, gerade du wirst es halt auch aus deinen Ausbildungen wissen, Jana, wenn das Thema Suizid bei Menschen irgendwie auf den Schirm kommt, das ist so meistens, dann denken Menschen automatisch über Suizid oftmals nach, so, das ist sehr verknüpft, ja. Und bei mir kam das dann damals eben auch, dass ich da irgendwie dann drüber nachgedacht habe, so diese Stimme in mir habe ich gesagt, so, nee. Einfach nein. Ich konnte nicht sagen, warum, weil mein Leben war zu der Zeit auf allen Enden einfach beschissen.
Dann ist vielleicht das Glück, was du gehabt hast, dass du trotzdem, dass du so jung bist und da ist man ja auch mit Hormone und dies und jenes und verunsichert, weil man ja keine große Lebenserfahrung hat und vielleicht gar keine Idee hat, wer man ist, dass du einfach dieses Glück hattest, dass du diese Intuition nie verloren hattest und dass du die dann auch für dich, dass du da was mit anfangen konntest.
Na? Ja, also ich glaube, so dieser innere Kompass,
das ist
so mein, ja,
Na, weil auch wenn du das zum Beispiel hast und weißt aber nichts mit anzufangen, ist es auch schwierig. Und das alles halt in diesen jungen Jahren ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Magst du noch ein bisschen was dann erzählen, was daraus entstanden ist? Weil im Endeffekt hat sich ja sogar dein beruflicher Werdegang jetzt damit beeinflusst, ne?
Voll. Ja, das hätte ich auch mal gerne noch gewusst.
Ich sage irgendwie immer, ich habe für mich es geschafft, aus Scheiße Gold zu machen. So. Mhm. Und bin da sehr, sehr dankbar drum, dass ich jetzt mit meinen 26 Jahren, wie er gesagt hat, ich bin recht jung, aber das ist auch die Karte, die ich da irgendwie immer wieder ausspielen kann, weil ich die Menschen einfach, gerade Menschen, die oftmals irgendwie in Problemen hängen, gerade damit, weil ich noch so auch nah an dieser Erfahrung war, in diesem Loch, in dem ich gehangen habe, irgendwie gut abholen kann, gutes Verständnis für habe. Und ja, daraus hat sich eben ergeben, dass ich irgendwann mit meinem besten Freund, das war der erste, dem ich davon erzählt habe, saß ich auf einer Wiese nach so einem Festival. Ich bin nach Holland gefahren, habe den Fahrer gemacht. Wir waren dann irgendwie einen Tag tanzen und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und dann haben wir uns auf die Wiese gesetzt, haben da so ein kühles Blondes aufgemacht, saßen da und ich meinte so, hey, Julian, also ich habe noch keinem davon erzählt, aber irgendwie will ich das, was ich gerade so für mich mache, so das mit dem Yoga und diesen Seminaren, die ich da besuche, alles, was ich da mache, das würde ich gerne auch machen. Ich würde gerne Menschen, die irgendwie mal an so einem Punkt standen oder stehen, wie ich mal stand, so rum, helfen und denen irgendwie was mitgeben. Und ich glaube, so eine Yoga-Lehrer-Ausbildung oder sowas, ich glaube, das wäre so ein erster möglicher Schritt, den ich machen könnte. Mhm. Und genau das habe ich dann eben auch gemacht. Ich habe mich umgehört, habe mich umgeschaut, wo könnte ich meine Ausbildung machen, habe verschiedene Yogaschulen dann nochmal intensiver besucht, habe meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, habe dann zwei Ausbildungen gemacht in dem Bereich, einmal im Hatha-Yoga und im Chivamukti-Yoga, habe dann noch eine Ausbildung als Achtsamkeitstrainer gemacht, habe Meditationsleiter gemacht, über so ein Wochenendseminar noch, habe da einfach weiter für mich geübt, bin meinen Weg weitergegangen und habe dann verschiedene Coachings noch gemacht, also war bei verschiedenen Coaches, habe mich coachen lassen und habe so ein Einsteiger-Ding dann im NLP gemacht und bin darüber dann eben in die Arbeit, ins Coaching gegangen. Habe angefangen, ähnlich wie ich es immer gemacht habe, einfach mal angefangen und einfach mal gemacht und bin weitergegangen und habe versucht, Möglichkeiten zu greifen. Also ich bin da so meiner Devise Trial and Error einfach treu geblieben und habe jetzt vor 2 Monaten ungefähr noch die Ausbildung zum Suchtberater abgeschlossen und stehe jetzt halt eben kurz davor, mich vollständig selbstständig zu machen als Yoga-Lehrer und als Coach und arbeite hauptsächlich mit Männern jetzt zusammen, arbeite noch gerade in einem Projekt mit 5 anderen Männern, wo wir regelmäßig Männerrunden veranstalten, bald auch Workshops anbieten wollen und Retreats für Männer. Das Ganze nennt sich die Seelenkönige und das soll so eine Coaching- und Lifestyle-Plattform für Männer geben und einfach einen Anlaufpunkt geben für Männer, die Kontakt suchen mit anderen Männern, die sich eben aktiv mit sich auseinandersetzen, die aktiv mit sich in Reflexion gehen und sagen, hey, wir wollen mehr vom Leben. Wir wollen nicht mehr nur in diesen unbewussten Mustern festhängen und irgendwie, ja, so instinktiv getrieben irgendwie unserem Ding nachgehen, sondern möchten einfach wirklich in der Tiefe verstehen, wer wir sind und was wir wollen. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr schönes cool. Projekt, was mir unglaublich viel Spaß macht, was mir sehr viel Freude macht, auch die Männerrunden zu leiten, alle 2 Wochen. Und ja, auch die 1-zu-1-Arbeit mit den Klienten, das ist was unglaublich Schönes. Und da merke ich immer wieder, wie gut einfach dieser persönliche Bezug von mir eben zu der Thematik Sucht und aber auch in allen anderen Lebensbereichen, dadurch, dass ich eben auch meine Themen durchlebt habe und auch immer noch aktiv an denen arbeite. Und ja, bestimmt gibt es Leute, die Schlimmeres durchhaben, aber auf jeden Fall genügend im Leben schon gesehen habe, bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich kann den Menschen begegnen, ohne sie dafür zu verurteilen, was sie machen. Und in den meisten Fällen wirklich mit Verständnis und Empathie begegnen. Und gerade dadurch schaffe ich es meistens, einen Raum zu eröffnen, wo dann eben es möglich ist, neue Möglichkeiten und neue Wege zu sehen. Und ja, ich glaub, ist so das, was ich aktuell mache.
Das klingt so schön. Also ich finde es auch gerade so wertvoll, was du sagst mit den für Männer, weil das gab es ja so lange, gab es irgendwie 1000 Sachen für Frauen und
das stimmt.
Ich finde es so schön, dass dieser Raum einfach jetzt mal auch in der Männerszene immer größer wird.
Vor allen Dingen, dass es einen Raum gibt, wo halt wo du mal vielleicht ein Mindset vorfindest, was es früher halt so nicht gab und wo man sich vielleicht dann eher eine Resonanz dazu halt hat, einfach, weil man doch ja auch eine zarte Seite hat oder weil es halt einfach Facetten gibt, die in dem alten Männerbild einfach überhaupt keinen Platz gehabt haben. Und das ist teilweise, glaube ich, gar nicht so einfach für junge Männer, auch gerade hier in der heutigen Zeit, ihren Platz auch zu finden. Und das hat uns ja auch keiner groß beigebracht. Das ist ja auch Pioniersarbeit, was du da machst, Devin.
Ganz genau. Also wir befinden uns da, und das ist sehr, sehr schön, in einem recht neuen Feld. Und gerade durch die Mischung von Charakteren, die wir da drin haben, und ich merke auch, das ist einfach so eine Qualität, die ich irgendwie in dem Ganzen mitbringe, wo ich sehr dankbar drum bin, eben durch meine Erfahrungen, die ich eben auch auf, ich sag's mal ganz plakativ, hängt das jetzt bitte nicht so hoch, aber das ist einfach so, um es rüberzubringen, auf der Straße gemacht habe, so, habe ich einen anderen Zugang zu dem Thema Spiritualität und Yoga gefunden, als die meisten, die irgendwie sich in den Bereich der Spiritualität, Esoterik und sonst was begeben. Weil oftmals haben wir da so eine rosa-rote Blümchenwelt gefühlt, die wir da betreten. Aber ich kann verstehen, dass das viele Männer abschreckt und die sagen, dass das eben nichts für die ist. Aber genau das ist Spiritualität und Yoga ja meiner Meinung nach auch gar nicht.
Das war halt
reden
auch
da ja gar nicht von
der Spielplatz von vielen Frauen gewesen. Und natürlich wurden denen ihre Sachen da mehr, ist ja ganz klar, die Männer, die sind eigentlich im besten Falle früher halt mitgegangen und haben da,
Was aber super paradox ist, wenn wir uns Yoga anschauen. Yoga kommt aus Indien und wurde ursprünglich nur von Männern praktiziert. Das ist irgendwie in den 70ern, 60ern ist es passiert, dass die ersten Frauen überhaupt in Indien Yoga machen durften. Dass die ersten Europäer da rein durften und vor allem dann auch Frauen. Das hat so lange gedauert und jetzt
siehst du mal,
ist es auf einmal eine Frauendomäne geworden. Ich sage nicht, dass es schlimm ist, versteht mich bitte richtig, aber es ist trotzdem interessant zu beobachten, wohin sich das entwickelt hat und wie sich das beim Rüberkommen in den Westen komplett einmal umgedreht hat.
Ja, das hat mir auch mal meine Physiotherapeutin, die da ziemlich bewandert ist in allen möglichen spirituellen Szenen, auch erzählt, dass das kippt ja gerade so, ne? Also man sagt ja auch oft, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine noch erfolgreichere Frau oder so, ne? Dass immer so dieses, hinter vielen Männern steht eigentlich eine Frau, die dazu geführt hat, dass die Männer irgendwie so erfolgreich sind und dass das in vielen Themen auch so ist. Aber dass zum Beispiel gerade nämlich in der spirituellen Szene, wo man immer erwartet, also wo, oder ich auch, oder wir eher in der westlichen Welt immer erwartet haben, dass das ja eher von den Frauen kommen müsste, weil es weicher ist und sanfter. Die großen spirituellen Führer waren immer Männer und keine Frauen.
Das stimmt eigentlich, ja. Verrückt. Muss ich erstmal, rattert gerade ein bisschen.
Ja, es ist interessant. Das hängt, glaube ich, halt auch, wenn wir uns das anschauen, so von der Seite ein bisschen mit den Qualitäten, mit die einfach so typisch, wenn wir es mal ganz typisch anschauen, maskulin, feminin, maskuline Energie, die umsetzende die Kraft, ja, die ins Tun, die ins Machen kommt, und die feminine eher die fühlende Kraft, die intuitive Kraft, und Von daher ist es ja auch irgendwo verständlich, dass die maskuline Kraft irgendwie mehr schafft und mehr anzieht, zumindest auf der Ebene.
Ja.
So. Könnte ich mir das erklären, aber so direkt habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ist sehr interessant.
Das ist, ja, habe ich auch gerade eben gemerkt, dass das bei mir voll die Zahnrädchen angeschmissen hat. Ich glaube auch gar nicht, dass Männer Yoga machen, dass das Besondere ist, sondern dass Männer eine Möglichkeit kriegen, andere Sachen von Männlichkeit auszuleben, die es früher halt gar nicht gab. Und trotzdem aber Mann bleiben zu dürfen. Na, du musst jetzt nicht total feminin werden, nur um Yoga zu machen. Oder was weiß ich, was für komische Gedanken Menschen haben könnten. Aber dass wir Räume kriegen, wo wir in Gesprächen zum Beispiel halt einfach nahbar oder verletzlicher oder wie auch immer sein können, das ist was eigentlich das Neue und das Heilsame ist, finde ich, noch viel mehr wie Yoga zu machen, was auch geil ist. Ist das rübergekommen, was ich sagen wollte, oder war das...
Voll.
Ja, auf jeden Fall, dass wir Männer uns einfach auch verletzlich zeigen können und dürfen und eben auch
nicht mehr
die ganze Zeit nur in diesem maskulinen Feld irgendwie rumschwimmen müssen, sondern eben auch unsere weibliche Seite rausbringen dürfen und genau. So ein bisschen eine Harmonie in uns finden. Ich spreche aber von genau. Harmonie. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch 50-50 männlich-weibliche Anteile in sich hat. Gibt es vielleicht, aber zumindest nicht jeder. Aber ich spreche immer mehr von so einer Harmonie. So bei manchen sind es irgendwie 70% maskuline Anteile, 30% weibliche Anteile als Beispiel. Und das ist so die natürliche Harmonie, in der dieser Mensch sich befindet. Und wenn er diese ausleben kann, dann fühlt er sich wohl, dann fühlt er sich gut oder sie, wie auch immer. Und dass wir die Möglichkeit haben, das zuzulassen und das wirklich authentisch und echt auszuleben, ist ein Riesengeschenk.
Genau. Ja. Weil früher musstest du einfach nur Erwartungen erfüllen, hatte ich jetzt eher so das Gefühl als junger Mann. Du versuchst einfach alle Erwartungen zu erfüllen.
Versuchen sie ja heute auch. So, das ist ja heute auch noch das Thema.
Sagen. Und auch das, Okay. Ich finde gerade, also wenn man jetzt mal in Klischees denkt, ne, dann sind Männer ja die, in Anführungszeichen, die Starken und die Kalten, die keine Gefühle haben und die halt immer machen und zum Beispiel für die Familie arbeiten gehen und die Frauen sind halt die Sanften und die auch Gefühle haben und diese auch zeigen. Und wenn du diese beiden Qualitäten hat ja, wie du so schön gesagt hast, Devin, jeder in sich und das, was ich heute auch als das Wichtige empfinde, ist, die in Balance zu bringen, ne? Oder halt, wie du gesagt hast, in Harmonie und dass nämlich beide beides haben und wie schön das ist, dass immer mehr dieser Raum aufgemacht wird, dass auch Männer Gefühle haben und dass sie die auch zeigen dürfen. Und weil das ja schon was war, was auch immer noch total, allein das fängt ja bei der Erziehung an, ne? Ich sehe das jetzt so viel, weil ich ja eine Tochter habe, die jetzt 6 wird und die natürlich ja auch super viele Kumpels hat und wie anders plötzlich mit, oder zumindest ist das in meinem Umfeld so, sage ich mal so. Ich möchte das nicht pauschalisieren, weil ich bin mir sicher, es ist nicht pauschal so. Aber zumindest in meinem Umfeld, wie anders einfach auch mit den Jungs einfach heutzutage geredet wird, wo ich immer denke, Gott sei Dank.
Also im
Positiven. Und ja, auch Jungs. Über uns. Ja.
So, der Kleine von meiner eben Ex-Partnerin, Juri, es ist so, so schön zu sehen, dass der einfach auch Vanessa ist unglaublich hinterher, eben zu schauen, dass er nicht mit diesen typischen, ein Junge weint nicht, Indianer kennt keinen Schmerz, genau. Floskeln aufwächst, sondern hey, er weint jetzt, er ist jetzt wütend und dann sitzen wir da und sagen so, hey, ja, dann sei wütend, warum bist du jetzt wütend und lassen ihn wütend sein und versuchen dann mit ihm in den Austausch zu gehen und zu schauen, hey, was braucht er, was will er und ihm nicht seine Gefühle und Emotionen zu verbieten und zu sagen, dass es schlecht sei, dass es nicht gut sei, das zu fühlen, sondern ihm wirklich einfach den Raum zu lassen, das auszuleben, sich zu entdecken und zu erfahren und das ist einfach ein ganz, ganz großes Geschenk, dass das heute in der Zeit möglich ist.
Ja.
Ja.
dass die Menschen nicht dann zwangsläufig mit der Zeit das Gefühl kriegen, mit ihnen stimmt irgendwas nicht. Und das ist das, finde ich, was dann immer bei einem hängen bleibt. Irgendwie, man stimmt nicht, man ist nicht richtig. Man muss etwas tun, um besser zu werden. Oder zumindest den anderen vorzutäuschen, man wäre besser. Und da kommt man auf eine ganz böse Nummer, die wir irgendwie, glaube ich, alle kennen auch so ein bisschen.
Ganz genau. Das war auch immer mein Treiber. Immer vor allem mir selbst vorzutäuschen, dass ich es wert bin und ja, dass ich gut bin, so, dass ich besser bin.
Das müssen wir erstmal checken halt, ne? Deswegen, ja. 26 Jahre, beeindruckend, wirklich.
Dankeschön.
Ja, total. Weil du hast es halt echt gelebt und wie im Zeitraffer, finde ich aber auch toll, dass du jetzt was draus machst. Kann man gut gebrauchen, passt gut in die Welt. Und auch gerade deine Männergruppen, das ist, ja, ich kann einfach nur sagen, danke dafür, dass du das machst halt, ne?
Auf jeden Fall.
Dankeschön.
Auch an dieser Stelle nochmal große Werbung. Ihr Männer, wenn ihr das hört.
An all die Männer
wir verlinken, da draußen. Genau, an alle Männer da draußen.
Wie sieht denn das
Devin aus? Wir verlinken euch auf jeden Fall alles in den Shownotes.
Das ist klar. Devins Instagram. Aber was alles. Könnte man, warum könnte man sich bei dir melden? Was wäre denn im Angebot? Oder weißt du, was ich meine?
Also die Menschen, mit denen ich, also tendenziell kann sich jeder, das geht jetzt vor allem erstmal speziell an die Männer raus, jeder Mann melden, der einfach merkt, so hey, irgendwie fehlt mir was. Ich suche nach Verbundenheit, nach irgendwie einer Gruppe, nach Männern, wo ich mich auch mal über andere Sachen austauschen kann, außer als das Auto, die Uhr, den Fußballstand von gestern und mein Einkommen so, ja. Also mal so diese Schwanzlänge beiseite lassen, sondern einfach mal über andere Sachen sprechen möchte und das Ganze nicht erst ab 5 Bier am Stammtisch so. Weil das ja meistens der Rahmen ist, wo es dann doch mal passiert, dass Männer Gefühle zeigen, sondern nein, jeder, der da einfach neugierig ist und mutig genug ist vor allem, da in den Austausch zu gehen, der darf sich sehr, sehr gerne melden. Und ja, abseits davon arbeite ich, wie gesagt, hauptsächlich mit Männern zusammen, die eben auch Mut und Bereitschaft mitbringen für Veränderungen und irgendwie merken, dass sie gerade in ihrem Leben einfach feststecken und sich eine Veränderung herbeisehen.
Ja, und wenn sie eine Substanzgebrauchsstörung haben oder ähnliches, wäre das für dich auch kein Tabuthema, eher im Gegenteil.
Genau, eher im Gegenteil.
Ja.
Natürlich, also ich arbeite auch mit einigen, tatsächlich zwei der Männer, mit denen ich gerade zusammenarbeite, haben kein akutes Thema, ja, aber haben eben auch das Thema gehabt und das ist eben auch immer wieder in unseren Gesprächen und auch im Yoga Thema des Ganzen, wo wir da reingehen, so.
Hast du auch eine Online-Gruppe?
Die Männerrunde ist tatsächlich online.
Mhm.
Also das findet alles online statt aktuell, was ich mache.
Ist das begrenzt genau. von der Personenzahl? Weil könnte ich mir auch vorstellen.
Nee, also die Männerrunde ist aktuell nicht begrenzt, weil bis man, sage ich dir ganz ehrlich, genügend von solchen Männern zusammen hat, dauert es eine Weile, dass man es begrenzen darf. Unser Verteiler wächst, also es ist echt schön zu sehen, dass da immer mehr Leute Interesse zeigen. Wir haben jetzt 60 Leute, glaube ich, im Verteiler mit drin.
Ja.
Und da sind aber natürlich nicht immer alle mit dabei.
Ja.
Aber
ich habe mich ja auch schon auf
Stammtisch, wir sind immer so.
Ja. Also ich habe auch noch nicht reagiert.
5 bis 12 Leute.
Ah, okay.
Das ist immer eine echt schöne Truppe inzwischen geworden, wo immer ein schöner Austausch stattfindet. Und wie gesagt, wir sind im Hintergrund einige, die das machen, also wir sind zu 5 und sind da schon am Organisieren und Strukturieren, dass wir dann eben auch damit zurechtkommen, wenn mehr Männer kommen, also ruhig alle Männer mit her und wir kriegen das schon gewerkstelligt.
Okay. Bei mir ist zum Beispiel auch das Ding, ich bin überhaupt gar nicht drauf eingestellt, ich habe noch meinen Computer zum Podcasten und zum Rechnungsschreiben
und sonst mache ich damit nichts, aber der hat auch keine Kamera oder irgendwie was.
Hast du ein Smartphone?
Ja, genau. Und das wäre jetzt die Frage, könnte man ja auch zum Beispiel mit einem Smartphone teilnehmen. Theoretisch könntest du sogar spazieren gehen und könntest teilnehmen. Oder wie stelle ich mir das
vollkommen
vor?
Vollkommen. Okay. Und wenn du spazieren gehen willst dabei in der frischen Luft, das ist auch total fein. Findet alle zwei Wochen Donnerstagabend statt. Wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, kann er sich einfach direkt bei mir melden. Der kriegt alle weiteren Infos. Und dann kann ich ihm einfach genau erklären, was da so passiert, über was gesprochen wird und wie er sich das genau vorstellen kann.
Okay. Super interessant. Ja. Deswegen.
Richtig schön.
Ja, es passt in die Welt und das sind die neuen Fachleute einfach. Du kannst ja gar nicht die Arbeit mit Herz machen, wenn du nicht auch wirklich irgendwie den Weg gegangen bist, um dann auch mit Herz dabei zu sein. So, na, egal was für ein Weg das jetzt ist, also wie auch immer, ich will das gar nicht jetzt so in Schubladen packen. Und trotzdem spürt man das einfach bei dir. Ja, und
ja, stimmt.
Ich bin immer noch irgendwie ein bisschen beeindruckt. Wie geht's dir damit, Jana? Dieses ist wie so Zeitrafferleben. Das ist
mit so jungen Jahren einmal alles durchgemacht.
Und für,
ja, ich
für unser Konzept so Chakaboom 100% in was war nicht mal 10 Jahren. So.
Alles rausgeholt.
Ja.
Alles rausgeholt, was geht uns dann noch?
Anderen zur Verfügung.
Ja, zu sowas Wertvollem zu machen, das finde ich ist halt auch immer so das Tolle an so einer Geschichte, ne? Wenn man am Ende halt weiß, okay, es war wirklich für irgendwas richtig, richtig gut.
Ja. Da kann man dir...
Ich gerade wie so ein Honigkuchenpferd. Dankeschön.
Da kann man dir einfach nur weiterhin und immer mehr Erfolg wünschen und die Leute, die zu dir finden, kann man ja eigentlich auch nur beglückwünschen, weil du wirklich in die Welt passt. Und das ist schön, dass es so Männer wie dich gibt. Ja. Dann.
Weiter so.
Ja, genau.
Ich hab zum Abschluss eine Frage, lieber Devin, weil wir möchten eine Abschlussfrage einführen. Und zwar... Wenn du heute zurückdenkst an dein Teenager-Ich, was würdest du aus heutiger Sicht deinem 15-jährigen Ich sagen?
Interessant. Was würde ich meinem 15-jährigen Ich heute sagen? Das Erste, was gekommen ist, ist, mach dir nicht so einen Stress. Und nimm die Dinge nicht so ernst. Das war jetzt so das Erste, was irgendwie aus dem Bauch rausgekommen ist. Weil ich damals die Dinge viel, viel zu ernst genommen habe und viele Dinge viel zu auswegslos gesehen habe und gerade deswegen mich in so viel Scheiße verrannt habe und mir so einen Druck gemacht habe.
Ja, aber das hat aber auch den nötigen Druck und Verzweiflung und auch Leidensdruck halt gebracht, weil man macht das ja nicht freiwillig halt, ne?
Auf jeden Fall, ich sage immer, es gehört auch ein bisschen dazu, eben Scheiße zu fressen, Schmerz zu haben, weil ohne Schmerz, ohne Leid ändert niemand was. Wenn alles toll ist, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn dein Leben wunderbar läuft, warum solltest du was ändern?
Ja.
Es braucht immer so diesen Impuls zur Veränderung, das ist ganz klar.
Ja, aber es gibt halt dann diejenigen, die da freudig mit umgehen und Chancen nutzen und dann gibt es halt welche, die versuchen mit viel Kraft Sachen zu verhindern, die eigentlich ins Leben kommen wollen. Und das kann natürlich sogar bis hin zu krank machen und sonst wie. Also man kann immer auch verschiedenstartigst wieder damit umgehen. Also du stichst da schon ein bisschen raus, vor allen Dingen halt mit diesem, ich sag's jetzt halt nochmal, Zeitraffer-Ding, dass du einfach jetzt immer noch 26 bist und du hast jetzt echt schön viele Jahre Zeit, einen guten Job draußen zu machen.
Das stimmt.
Da freue ich mich auch sehr drauf und es ist noch heute so, dass ich viel mache, viel in Bewegung bin, aber eben genau dieser Punkt, ich versuche mir zumindest bei dem Ganzen nicht mehr so einen Stress, nicht mehr so einen Druck zu machen und nicht mehr so diese, du musst und noch schneller und sondern die Feste, sage ich immer, so zu feiern, wie sie fallen. Mhm. Und das Beste rauszuholen.
Ja. Ja, mega schön. Ein schönes Wort zum Abschluss. Vielen, vielen Dank, Devin. Das war ein sehr wertvolles Gespräch.
Das finde ich auch.
Ja, danke euch.
Ich schließe mich an. Vielen Dank, dass du das Ganze auch jetzt zum zweiten Mal gemacht hast mit uns. Aber es war diesmal etwas anders, aber mindestens genauso schön, wenn nicht noch besser.
Absolut.
Dann verabschieden wir uns, oder?
Genau.
Also,
vielen Dank,
macht's
dass
gut.
Ihr alle da wart, dass ihr zugehört habt. Und wir wollen euch an dieser Stelle nochmal bitten, uns zu supporten, indem ihr uns folgt, also gerade oben in eurer App, auf der ihr den Podcast hört, auf Folgen zu drücken und uns super, super gerne auch eine Bewertung zu schreiben, weil durch die Bewertungen gerne auch mit 5 Sternen und durch das Folgen helft ihr uns, die Entstigmatisierung voranzutreiben. Und wie das so ist mit Themen wie Substanzgebrauchsstörungen und so weiter, füttern die Logarithmen nicht, oder beziehungsweise diese Themen füttern den Logarithmus nicht unbedingt so, wie wenn wir jetzt als Mama-Blogger reden würden. Oh. Und deshalb sind wir da einfach auch auf eure Unterstützung angewiesen und freuen uns ganz, ganz arg, wenn ihr uns helft.
Was immer schön weitergeht. Super gemacht, genau. Jana. Dankeschön. Dankeschön. Also gut. Willst du noch was sagen? Dann geben wir doch mal unserem Gast noch mal zum Abschluss das Wort.
Ja, voll gerne. Erst noch mal danke für die Möglichkeit, dass ich dabei sein durfte. Auch das zweite Mal. Ich hoffe sehr, dass die Aufnahme dieses Mal in der Kiste ist. Und ja,
neue Festplatte.
Wünsche ich allen ganz, ganz schönen Abend und danke euch, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und wenn ihr jetzt zum Ende dran geblieben seid, dann hänge ich mich an Jana mit dran und sage, lasst noch 5 Sterne da und hoffentlich sehen wir uns bald in der Männerrunde an alle Männer da draußen.
Super cool. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss.